Auto, Motor und Sport erklärt.
Nicht weniger als der Beste seiner Art sollte er werden, der VW Phaeton. Das bis dato wahrscheinlich teuerste Auto mit VW-Logo auf der Haube. Sollte nach dem Wunsch seines Ingenieurvaters Ferdinand Pirch so hohen Qualitätsansprüchen wie ein Lexus genügen, so komfortabel sein wie die Mercedes S-Klasse und so gut fahren wie ein BMW. Und da Pirch war, sollte der Wagen eigentlich vor allem noch deutlich besser werden. Und formal war er das vielleicht sogar, wenn man sich die Testberichte von 2002 durchliest, die Kollegen bei uns geschrieben haben. Allerdings bot er mit 2,2 Tonnen aus der eigens errichteten gläsernen Manufaktur, die übrigens für knapp 2 Millionen Mark aufgebaut wurde, vielleicht auch eine Antwort auf eine Frage, die offensichtlich niemand so richtig gestellt hatte. Und so blieb vor allem vielleicht ein Denkmal der damaligen VW-Bosse Pirch und Winterkorn und ein riesiges Millionengrab. Und das zwar sehr viel Ingenieurskunst und Perfektion vereinte, aber mit geschätzten, zumindest wird das von manchen Wirtschaftsweisen so postuliert, rund 28.000 Euro Verlust pro Fahrzeug brachte und damit wahrscheinlich so manchem Buchhalter auch ziemlich schlaflose Nächte bereitete. Aber bekanntlich hat ja jeder eine zweite Chance verdient und so auch der Phaeton. Und so folgte nach 4 Modellpflegen schlussendlich nach 14 Jahren Bauzeit und dem nicht ganz gewünschten Erfolg eine Nummer 2, die sollte es geben. Und das war dann der D2 Phaeton, so die interne Modellbezeichnung. Doch dann kam alles anders. 2015 kam der Dieselskandal und Pirch und Winterkorn mussten gehen. Und der damals noch neue Konzernchef Matthias Müller entschloss sich im Angesicht von geschätzten, zumindest damals hochgerechneten, 100 Milliarden Euro, die dem Konzern gegenüberstanden an Kosten für den Dieselskandal, alles zu verschlanken und dem Traum vom Volkswagen für die Oberklasse ein Ende zu setzen. Eigentlich wäre die Geschichte damit erzählt, aber das ist sie nicht. Denn diesen D2, diese zweite Phaeton-Generation, die gibt es wirklich. Zumindest ein bisschen. Denn ich stand gerade vorhin mit einem der Macher, dem, man könnte sagen, vielleicht auch ein bisschen dem Godfather of Phaeton 2, an dem Auto, bin damit gefahren. Auch er ist gefahren und wir haben viel darüber gesprochen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen hört ihr jetzt mit mir ein Gespräch mit Dr. Arno Homburg, dem ehemaligen Projektleiter des Phaetons, der auch schon die dritte und vierte Modellpflege des ersten Phaetons mit betreut hatte. Und von ihm können wir ein bisschen hören, was denn alles passiert ist, wie das Ganze funktionierte mit dem Phaeton, worauf man Wert gelegt hat und vor allem, wie er sich auch vielleicht unterscheiden wollte von der ersten Generation. Deswegen seid gespannt und hört gut zu. Hallo Homburg, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns jetzt mal in die Welt des zweiten Phaetons zu holen. Wir haben das zweite Auto jetzt ausgiebig gefahren, angefasst, angeschaut. Sie sehen das Auto heute zum ersten Mal wieder nach 7 Jahren. 2015 wurde er, nachdem das ganze Projekt beendet wurde und beerdigt wurde, eingemottet. Jetzt, wie fühlt es sich an, das erste Mal wieder vor dem Auto zu stehen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit Ihnen über dieses Auto sprechen darf. Ja, das fühlt sich schon sehr komisch an. Da ist ein Stück weit Wehmut dabei, weil ein ganzes engagiertes Team sehr intensiv für dieses Auto gekämpft hat in der Zeit und wir dieses Baby praktisch vor seiner Geburt beerdigen müssen. Und wenn man so viel Leidenschaft und Liebe reingesteckt hat, ist das schon ein komisches Gefühl gewesen und ein trauriges Gefühl, das Auto aufzugeben zu dieser Zeit. Und heute es wiederzusehen, sind zwei Themen. Das eine ist, die Trauer ist gleich wieder da, dass er nicht auf der Straße steht. Denn ich finde nach wie vor, dass das ein ausgesprochen gelungener Wurf gewesen wäre. Und das andere ist natürlich eine Freude, das Auto hier wiederzusehen. Und da kommen natürlich eine ganze Menge von Erinnerungen auch hoch.
Also damit unsere Hörer sich das auch ein bisschen vorstellen können, im Vergleich zu dem anderen Phaeton, zum ersten Phaeton, er ist deutlich größer. Welche Maße haben wir denn von dem Auto?
Ja, das Auto ist in der Tat größer. Wir haben geplant oder hatten geplant, das Auto nur als Long Wheelbase anzubieten. Die Länge wäre 5,31 Meter gewesen, also schon sehr stattlich und über 1,95 Meter breit. Also schon ein großes, stattliches Auto. Vornehmlich als zwar fahrdynamisch aktive und auch im vorderen Bereich des Autos sehr, sagen wir, edel ausgestattet, aber ansonsten als Chauffeurfahrzeug im Wesentlichen gedacht.
Beim Design her, wir haben den alten Phaeton, der doch mit sehr vielen glatten Flächen, sehr vielen Rundungen aufwartete. Es gibt wenig Sicken, wenig Kanten, wenig Konturen, die scharfkantig sind. Das ist ja beim zweiten Phaeton, wäre das komplett auf links gedreht worden. Der hat ja wirklich überall Kanten, wie man es dann hinterher auch, also noch stärker als der Passat beispielsweise, der nach ihm kam auf den Markt. Wieso hat man sich dafür entschieden, das Auto so dann doch eckiger zu positionieren und eben nicht mehr auf dieses Understatement und die Bescheidenheit zu setzen, die davor so im Fokus stand beim ersten Phaeton.
Gut, und zunächst ist natürlich, entwickelt sich auch Design weiter und man verfolgt eben zu gewissen Zeitpunkten gewisse Strategien. Und aus der Zeit, in der der Phaeton 1 entstanden ist, war eben diese Designsprache, die ja auch im Passat B5, also im damaligen Passat eben zu finden war, ohne eben mit eher fließenden Linien und ohne ausgeprägten Sicken und Kanten eben das vorherrschende Designthema, während sich das ja an der Stelle weiterentwickelt hat. Und wenn Sie die Volkswagen-Modelle aus der Zeit eben auch sehen, die heute noch am Markt sind, nehmen Sie mal den Touareg, nehmen Sie auch den Polo, der hat eben auch sehr ausgeprägt diese Designsprache, die passt da eigentlich sehr gut zusammen. Ich finde, sie ist heute noch sehr passend, aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Auto, Sie haben es angesprochen, im Vergleich zum ersten Phaeton, den wir hier gesehen haben, wo wir hier ja eine sogenannte GP2 gesehen haben, also das zweite Facelift des Autos, was sich auch etwas unterscheidet von den späteren Modellen, aber eben schon hier an der Stelle eben deutlich markanter, deutlich präsenter und ja, ich will auch sagen, ein bisschen prachtvoller daherkommt. Und das war eben auch ein Learning aus dem ersten Phaeton-Projekt, das eher Understatement-Auto, wo der eine oder andere gesagt hat, das unterscheidet sich für mich eigentlich nicht genug von einem Mittelklasse-Volkswagen. Mhm. Und das dem Auto dann offenbar auch zum Nachteil gereicht hat. Also diese deutlich progressivere Designsprache, das deutlich wuchtigere und präsentere Erscheinungsbild, auch insbesondere vor einem unserer Hauptmärkte, eben China, die das schon auch entsprechend ja so wollen und auch viele Designelemente eben etwas auffälliger haben wollen. Und dem haben wir an der Stelle Rechnung getragen.
Was mir besonders aufgefallen ist am Heck, wir haben einen kleinen Spoiler drin, wir haben auch an den Konturen hinten, links und rechts am Heck, sind Konturen eingearbeitet, also auch Sicken und Kanten. Man hat auf die runden Lichter, auf diese in meinen Augen doch schon sehr ikonischen Rückleuchten verzichtet, die ja sehr groß und präsent waren in den Phaetons, auch vor allem in der Heckansicht, zu dem gemacht haben, was sie waren. Jetzt sieht das Ganze ja schon deutlich anders aus mit dem D2. Da sind wir eher fast in so einem Audi-Stil, würde ich fast meinen. Wir haben LED-Linienbänder, keine Kreise mehr, als dieses ganze Thema wurde komplett ad acta gelegt. War das wichtig, sich da von dem alten Design auch so weit weg zu emanzipieren?
Ja, ich glaube, das ist schon an vielen Stellen ein evolutionäres Thema. Also sprich, das entwickelt sich eben. Wir haben im Phaeton 1, wie Sie richtig sagen, diese runden Leuchten gehabt. Und ich erinnere mich, ich bin ein großer Fan vom Phaeton 1 auch Design, von der Designsprache her, insbesondere von der ersten Variante mit diesen runden Rückleuchten. Ich erinnere mich gut, dass es damals ein Werbebild auch gab, wo eigentlich nichts zu sehen war, außer den beleuchteten LED-Rückleuchten. Das war damals ein Novum, war das erste Auto mit voll LED-Rückleuchten. Aber selbst in der Laufzeit des ersten Phaeton hat sich das ja schon verändert. Wir haben
mit den Punkten in der Mitte.
Genau, wir hatten dann ja schon andere Rückleuchten, die sich so ähnlich, eigentlich so ähnlich sind, wie wir sie hier finden. Und klar ist auch, natürlich hat der Audi A8, der ja später gekommen ist als der Phaeton, jetzt auch das eine oder andere, was ähnlich ist oder vielleicht auch Elemente, die man hier im Phaeton dann gesehen hätte, die hat der A8 dann auch übernommen. Ich finde, für mich ist die Heckansicht eine der Schokoladenseiten des Autos, muss ich sagen, und bleibe dabei, dass das sehr aktuell wirkt aus meiner Sicht. Also man hat nicht den Eindruck, dass das Auto jetzt, dass das ein Designstand von vor 7 Jahren ist.
Das muss ich auch sagen. Also dringend gefaceliftet gehört da für mich nicht. Was ich noch gerne wissen wollte von Ihnen, ist das Thema Front, was nämlich sehr bemerkenswert auch anders ist, neben den ganzen Konturen, die wir jetzt sehen im neuen Auto, ist dieser vergleichsweise riesige Kühlergrill, der mit Chrom nicht geizt, genauso wie die ganzen Flanken. Also insgesamt geizt dieses Auto überhaupt nicht mit Chrom. Wo man sich Chrom vorstellen könnte, hat jemand Chrom hingeklebt. Wie stehen Sie zu der Front, die sehr, wirklich sich sehr, sehr, sehr unterscheidet von dem, was
also natürlich war. Haben wir den Chrom nicht hingeklebt, sondern wir haben ihn sehr
sehr bedacht wohl, eingesetzt.
Sehr ist bedacht keine Frage eingesetzt, aber ich gebe zu, der hat schon relativ viel Ornamentik dran, viel der Prunk. Wagen. Ja, prachtvoll halt, wie ich sagte. Und natürlich, der Grill, da haben Sie recht, der ist doch sehr prägnant, das kann man, glaube ich, sagen. Und der Versuch eben auch dort, eben dieses, ein relativ aufrechter Grill, stattlich und dem einen entsprechenden Auftritt, ein entsprechendes Erscheinungsbild zu geben. Also für mich geschmacklich, das ist aber eine persönliche Meinung, finde ich Seitenlinie und Heck gelungener. Und ich kann mich auch gut entsinnen, dass wir an dem Kühlergrill relativ lange gesessen haben, bis wir die Lösung dann hatten, die wir jetzt haben, die allerdings ganz gut aus meiner Sicht zum Auto auch passt.
Absolut, ich finde, es ist nur einfach ein großer Sprung. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Phaeton ja nach 14 Jahren erst quasi eine zweite Generation bekommen hat, also gefühlt eigentlich zwei Autoleben lang. Also ansonsten fallen mir nir Modelle ein wie ein Mercedes SL, der typischerweise so lange Modellzyklen hat und auch häufig Modell gepflegt wird. Ist das vielleicht auch ein Problem ein Stück weit jetzt in der Optik, wenn man sich die Autos anschaut, beide, dass da einfach zu viel Zeit auch vergangen ist zwischen Variante 1 und 2? Also ist das so einfach?
Das mag ein Punkt sein. Ich meine, für gewöhnlich hat man ja Modellzyklen von etwa 7 Jahren. Das haben wir dann ja praktisch da einmal ausgelassen. Insofern ist der Sprung dann schon auch dadurch alleine zu erklären aus meiner Sicht. Wenngleich ich immer empfunden habe, dass der Phaeton in der GP4, wie ihn manche nennen, also in der letzten Variante immer noch sehr gut ins Bild passte und für mich auch modern genug war. Aber das mag an mir liegen, ich habe da eher einen konservativen Geschmack.
Für euch, jetzt haben wir ganz viel über das Design gesprochen da draußen. Wenn ihr euch es angucken wollt, ich habe euch natürlich auch ein Bild von dem Auto in die Shownotes gelinkt. Und ansonsten findet ihr natürlich auch auf automotorundsport.de unter dem Phaeton D2 alle Bilder, alle Infos zu dem Auto. Apropos Infos. Wichtig bei so einem Auto, bei so einem Prestige-Auto ist ja auch die Technik. Wenn wir uns die Motorisierung anschauen, es ist kein Elektroauto gewesen. Wir sprechen von dem Jahr, als diese Designabstimmung final war, 2015. Da war noch weit weg VW von dem Thema E-Mobilität. Zumindest gefühlt, was für Motoren wären denn drin gewesen? Kein reiner Elektroantrieb.
Na, oder? Vielleicht noch ein Wort zum Thema Elektromobilität. Also zu diesem Zeitpunkt hatten wir natürlich schon eine Reihe von Elektrofahrzeugen, unter anderem den E-Golf, ja, eine etwas andere Philosophie vielleicht, als das, was wir E-Up vielleicht auch noch zu nennen, ja, eine etwas andere Philosophie, als wir sie heute fahren, aber dennoch waren wir ja schon ein Stück weit auf dem Weg in Richtung Elektromobilität. Auch der Phaeton wäre elektrifiziert gewesen, es hätte ihn als Sechszylinder Benziner mit als Plug-in-Hybrid gegeben. Und die insbesondere die großen Motorisierungen wären auch mit einem Mild-Hybrid-System mit 48 Volt Bordnetz ausgestattet gewesen. Also auch dort schon eine Elektrifizierung in diesem Auto, allerdings nicht als BEV, also als batterieelektrisches Fahrzeug. Ja, als Motorisierungen hatten wir eine ganze Reihe von Aggregaten vorgesehen. Sechszylinder Benziner V6, V6 TDI. Dann zwei Achtzylindermotoren. Ich erinnere mich, dass wir einen, glaube ich, dann im Laufe der Zeit rausgetan haben, nämlich den V8 Benziner, hatten den V8 TDI geplant, den W12.
Ja, der musste das rein in den Phaeton, der
W12. Aus unserer Sicht war das der richtige Motor für dieses Auto. Aus meiner Sicht auch schon ikonenhaft im Phaeton 1.
Auf jeden Fall. Also ist auch ja eines der Alleinstellungsmerkmale gewesen. Technisch genauso wie beispielsweise das Thema Klimaanlage, ja auch ganz besonders im ersten Phaeton. Klimaanlage, das, falls ihr das nicht wisst, beim Phaeton wurde man, zumindest war das Ziel, nie direkt angeblasen von der Lüftung, sondern sofern es ging und die Klimaanlage nicht im Hochleistungsbetrieb war, wurde der Innenraum quasi gefühlt passiv gekühlt, indem eben, ich glaube, es ging über die Decke an der Windschutzscheibe entlang, dann gab es diesen, ich glaube, Kühlnebel oder Vorhang, der runter segeln sollte. Ich glaube, das war die Bezeichnung damals. Und damit wurde das Auto gekühlt. Gab es vorher so nicht. Genauso, was auch der Phaeton mit eigentlich auf den Markt gebracht hat, ist das Thema ACC, gab es so auch nicht. Jetzt die Frage, was hätte denn der D2 bringen sollen?
Also zunächst erstmal haben wir uns natürlich an den Stärken des Autos orientiert, was wir also bereits in Serie hatten. Nämlich eben auch das Thema Klimatisierung war ein Entwicklungsschwerpunkt für den Phaeton 2. Diese Klimaanlage wäre ebenfalls zugfrei gewesen, wie beim Phaeton 1, allerdings nicht mit diesen ja sehr auffällig sich bewegenden, mit Holz versehenden Klappen, wie beim Phaeton 1, die ja elektromotorisch rauf und runter fahren, sondern das hätte man hier schon im Sichtbereich gehabt. Allerdings das, was Sie beschrieben haben, diese indirekte Belüftung, zugfreie Belüftung, das haben wir vorhin nicht gezeigt, ist im Armaturenbrett oben war eine entsprechende Öffnung, die genau das eben entsprechend sicherstellen sollte, dass wir dort eben wieder zugfrei unterwegs sind. Das war ja beim ersten Phaeton, dem Dr. Pirch, sehr, sehr wichtig, der eben Zug im Auto nicht vertragen konnte, wie viele Leute übrigens. Und ja, da erinnert sich der ein oder andere auch noch dran, wie wir auch in warmen Ländern unterwegs gewesen sind und alle Mann mit Schweißplakaten aus dem Auto gestiegen sind, während einer da drin saß und sagte, ja, so ist es jetzt angenehm. Also das ist unterschiedliches Wärmeempfinden, wie man hat. Aber allemal, glaube ich, das weiß jeder, der mal in einem Hotel oder anderen Geschäften in Amerika beispielsweise oder sonst wo gewesen ist, wo einem dann, wenn man vom Warmen rauskommt, die Luft anbläst, kalt mit 18 Grad und so weiter, das ist immer auch eine Quelle für eine Erkältung und sowas. Deswegen finde ich das ein gutes, das war eine wichtige, ein wichtiges Feature. In dem Auto hätten wir jetzt sogenannte Premium-Luftqualität noch gehabt, wo wir also insbesondere unseren chinesischen Kunden Rechnung getragen haben, die im Sinne von Wellbeing eben wollen, dass die Luft entsprechend gefiltert wird. Und wir hatten da
also das ganze Smog-Thema quasi ganz, auch eliminieren.
Genau, ja, da hatten wir also ein ganz ausgekühltes System uns ausgedacht, wo wir eben das entsprechend eliminieren konnten. Mhm. Mit Beduftungssystem natürlich, wie der Wettbewerb auch hat.
Selbstverständlich.
Eben auch.
Mhm. Eines der großen Themen war ja auch dieses ganze Infotainment-Paket, das man in den D2 gepackt hat. Kurz für euch, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich linke euch natürlich auch ein Bild rein. Zwei riesige Bildschirme, zumindest für die damalige Zeit. Heute ist nach dem Mercedes Hyperscreen, glaube ich, nichts mehr riesig. Aber ein großes virtuelles Cockpit gab es so vorher auch nicht. Ein relativ großes Display in der Mittelkonsole. Das sind ja alles Entwicklungen gewesen, die jetzt so quasi dann beerdigt werden mussten. Oder dann doch nicht?
Na gut, also wir haben ja das Glück gehabt, dass wir dieses sogenannte InnoVision Cockpit haben retten können, sozusagen in den Touareg. Da kann man das heute bestaunen. Und ich finde das auch heute noch eine sehr gelungene Integration ins Cockpit. Und das war uns damals eben auch wichtig. Also ne, vergleiche ein freistehender Bildschirm, nicht integriert, und hier haben wir es, und das konnten Sie ja erleben, ein sehr schön integriertes Cockpit oder Infotainment-Bildschirme und eben durch die Breite des Autos eben sehr schön integriert. Der Touareg ist etwas schmaler, da sieht es etwas anders aus, aber im Grundsatz eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, dieses InnoVision-Cockpit lebt im Touareg weiter.
Mhm. Auch besonders im Vergleich auch zum alten ist, dass es jetzt ein Touchscreen ist. Ich meine, gelesen zu haben in der Vorbereitung, dass es gerade Herrn Pirch ein Unding war, auf einem Display rumzutouchen, zumindest damals zu den Beginnen des ersten Phaetons. Wir müssen uns zurückerinnern, es war 2002, weit vor iPhones und Konsorten. Damals hatten Telefone noch Tasten, also so richtige. Und alles, und es war ein No-Go, weil technisch wäre es damals auch schon möglich gewesen. Insbesondere in der hohen Preisklasse, in der sich der Phaeton ja abspielte mit, ich glaube, der günstigste Phaeton 1 war bei rund 60.000, 65.000.
Ja, Größenordnung.
Wenn man volles Paket Basis, also den B12 und ordentliche Ausstattung, dann war man auch gut und gerne bei einem sechsstelligen Bereich und auch weit drüber, je nach Detail- und Optimierungswahn, den man da vollzog. Und wir uns aber jetzt anschauen, wir haben dieses Auto und diese Technik da drin, hängen wir jetzt ja relativ nah wieder an einem A8L. Worin hätten sich die beiden Autos denn eigentlich unterscheiden sollen? Der Phaeton D2 und der A8L. Das ist wahrscheinlich auch für Sie als Projektverantwortlicher, mit nach Ingolstadt zu kommunizieren mit, nee, wir nehmen euch da keine Butter vom Brot, und gleichzeitig aber dem eigenen Chef zu sagen, ja, aber die uns auch nicht.
Ja, also das ist natürlich eine berechtigte Frage, zumal sich diese beiden Fahrzeuge ja die gleiche Plattform geteilt hätten. Das genau. Ist insbesondere bei solchen investintensiven Projekten wichtig, dass man da Partner dabei hat, um sich die Kosten am Ende zu teilen. Und es macht ja auch keinen Sinn, zwei verschiedene Plattformen zu machen für ein Auto, was am Ende doch nicht so viel der Stückzahl am Ende hat wie ein Massenprodukt. So, das vielleicht vorausgeschickt. Ansonsten haben wir da mit den Audi-Kollegen extrem gut zusammengearbeitet, und da muss man einfach sagen, dass die damaligen Verantwortlichen um Dr. Winterkorn, Dr. Hackenberg und Co. eben das sehr gut zusammengehalten haben. Das heißt, wir haben gemeinsame Meetings eben auch abgehalten innerhalb dieser Plattformentwicklung. Wer macht eigentlich was? Und es wäre ja fatal gewesen, wenn wir beide Autos genau auf einen Punkt gesetzt hätten. Also die Fahrzeuge hatten schon unterschiedliche, ich sag mal, Eigenschaften, auch wenn die Plattform gleich war. Man kann das ja schon differenzieren. Na gut, ich meine, Sie kennen den heutigen A8, der sich natürlich auch nochmal nach dem Ende des Phaeton ein Stück weit weiterentwickelt hat, sodass Sie heute Überschneidungen sehen, die Sie vielleicht früher nicht gesehen hätten, wenn der Phaeton gekommen wäre.
Okay.
Ja, aber ansonsten ist das Thema Cockpit, glaube ich, schon ein deutliches Unterscheidungsmerkmal. Das Auto ist insgesamt, natürlich die Proportionen sind ähnlich, ist ja klar, aber vom Design her doch aus meiner Sicht deutlich zu unterscheiden.
Mhm.
So, ich sag mal, und wir haben auch gesagt, und das ist in den Absprachen dann natürlich auch entsprechend gewesen, dass es einige Themen eben gibt, die der eine nicht macht und der andere macht sie.
Mhm.
Und Sie können, das ist ja bei so einem Luxusfahrzeug, können Sie ja nicht das eine machen und das andere lassen. Sie müssen eigentlich ja eh alles reinstopfen in so ein Fahrzeug, damit es dann am Ende auch dem Luxusanspruch genügt. Und Sie haben vollkommen recht, das war jetzt keine einfache Sache, das entsprechend abzustimmen. Mhm. Und die Frage ist, ob dann ein Dritter gesagt hätte, okay, die liegen ja doch irgendwie aufeinander, und die Differenzierung, die wir uns überlegt hatten, sind gar nicht ausreichend. Das ist jetzt mal auf dem anderen Blatt. Aber wir haben schon sehr deutlich diskutiert, wer was wann bekommt. Auch damit kann man ja spielen. Wann setzt man sowas ein? Hat der eine das zum Anfang und positioniert sich über so etwas? Und Aber wir hatten eine ganze Reihe von Innovationen für dieses Auto auch geplant und wir haben da auch sehr intensiv mit unseren Lieferanten zusammengearbeitet und mit denen gemeinsame Börsen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, was haben wir denn eigentlich an Themen, die jetzt in der Zukunft liegen und welche wollen wir gemeinsam auch entwickeln.
Kann man da ein paar Details nennen, was da alles gab, was oder hätte geben können sollen?
Ich sag mal, alles, was gut und teuer ist, wenn Sie so wollen. Also wir haben nachgemacht, dacht beispielsweise, und manche Dinge waren dann auch am Ende Projektstand über sogenannte Tinted Windows für hinten. Wir haben ja gesagt, das war im Wesentlichen auch als Chauffeurlimousine gedacht. Da muss man hinten Scheiben verdunkeln oder beziehungsweise mit Rollos versehen. Wir haben geplant, diese Scheiben eben wie im Dreamliner im Flugzeug eben per Knopfdruck automatisch zu verdunkeln. Das ist zum Beispiel etwas, und dann stört Rollo-Mimik etc. stört also ihren Blick nach draußen. Wir haben beheizte Flächen geplant, das heißt also neben der Sitzheizung auch beheizbare Armlehnen geplant gehabt. Es war überlegt worden, ob wir sogar beheizte Teppiche haben, damit wir also man stellt sich vor, man kommt mit Ledersohle von außen aus dem Nassen eingestiegen und kriegt dann die Füße gewärmt. Wir hatten verstellbare Fußstützen hinten mit Massagefunktion zum Teil überlegt. Also alle Dinge, die man, dass man mal frei denkt, okay, was können wir denn eigentlich anbieten, um dem Kunden da eben das bestmögliche Erlebnis zu liefern? Also induktives Laden auch für den PHEV, dass man also praktisch auf eine Platte drauf fährt und das Auto dann, wie man es vom Handy kennt, einfach induktiv geladen wird, ohne dass man es an diese, und das ist ja doch schon immer so ein Thema, dass man das anstecken muss und so weiter, einfach drauf fahren.
Gibt's ja immer noch nicht so
fertig,
richtig.
Ja, genau. Also das war geplant. Also wirklich eine ganze Reihe von spannenden Themen und das ist halt nur möglich im Prinzip, wenn man so ein Produkt hat. Sie können das ja kaum im Polo machen, so etwas, das kriegen sie ja gar nicht unter in so einem Projekt. Und deshalb diese klassische Top-Down-Strategie, dass man im Luxussegment irgendwas bringt und das dann sozusagen dann demokratisiert später, wenn mal Stückzahlen kommen und dann dadurch auch die Skaleneffekte eben kommen, also sprich die Preise für die Einzelteile dann runtergehen. Das war hier natürlich auch geplant.
Mhm. Wir wissen jetzt, ich habe es vorhin auch schon gesagt, am Ende kam alles anders. Wir hatten den Dieselskandal und das war ja dann auch für Sie tatsächlich ein sehr prägendes Ereignis, weil der Dieselskandal das ganze Thema Phaeton komplett beerdigt hat. Wie war das? Wie weit waren Sie mit dem Projekt denn überhaupt schon und was passierte dann?
Also ich glaube, es ist deutlich, wenn man den Phaeton 1 anguckt, dass wir mit unheimlich viel Leidenschaft an diesem Auto gearbeitet haben, in der ersten Generation schon. Und in der zweiten Generation war das nicht minder so. Ja. Und der wahre Gottvater von dem Auto ist auch zweifelsfrei Dr. Pirch noch gewesen, gar keine Frage, der schon in seiner Supervision eben damit drauf geguckt hat. Und auch dort war dann, und das zeigt so ein Stück das Bestreben, einfach das Beste zu machen, was einfach geht. Wir hatten das Auto schon relativ weit, würde sagen 2013 etwa, wo wir dann das gemeinsam nochmal reviewed haben und gesagt haben, wir sind gar nicht weit genug gesprungen. Daraus ist unter anderem dieses Innovation Cockpit entstanden. Da war es vorher viel, viel klassischer. Also ein bisschen eher, wie das beim alten Phaeton der Fall war. Und auch dieses, sagen wir, eher imposante Äußere mit der Designsprache, die Sie vorhin angesprochen haben, das haben wir eigentlich dort nochmal komplett neu aufgesetzt. Wir sind deswegen auch ein Stück weit später gewesen, als wir eigentlich waren. Als wir eigentlich in dem Projektplan ja vorgesehen hatten. Ja, und um Ihre Frage direkt zu beantworten, wie war das? Ja, das war furchtbar, weil ich hatte das Auto final im Vorstand vorgestellt an dem Montag, als das Dieselthema dann publik wurde. Und dann war relativ schnell klar nach den Rücktritten von Dr. Winterkorn auch, dass wir eben gucken müssen, okay, wie geht denn das eigentlich? Und Sie haben es ja dann auch gesagt mit den drohenden Strafen, die da vor uns lagen, war dann halt die Fragestellung, okay, macht man jetzt so ein Luxusprojekt noch in der Marke Volkswagen oder ist es vielleicht schlauer, das nicht zu machen? Und die Entwicklung war im Prinzip abgeschlossen. Ja, wir hatten Prototypen laufen, die wir auch schon gefahren hatten. Das macht's besonders schlimm, wenn Sie so ein Ding schon gefahren haben, beerdigen das dann. Also das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Ja, und das war dann die Frage, okay, was tun wir jetzt? Und wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt oder so in Richtung Elektromobilität. Das war ja damals schon auch spürbar, dass wir, sagen wir, da deutlich mehr tun müssen. Und auch das Signal in die Richtung zu laufen, war uns ja sehr wichtig. Und wir hatten, man sagt das so, ne, wir waren noch nicht in den Werkzeugen. Das heißt, die Investitionen dafür noch nicht getätigt. Insofern hatten wir da aus dem Projekt eine ganze Menge Geld, was wir zurückgeben konnten. Und das haben wir dann ein Stück weit als ein Teil einer Anschubfinanzierung für den MEB, also unseren modularen Elektrikbaukasten, herangenommen. Und glaube ich, aus der Zeit heraus auch die richtige Entscheidung gewesen.
Wenn man so eine Entscheidung trifft, ich stelle mir das Sie sagen es auch selber, es ist wahnsinnig schwer. Aber wenn man dann solche, ja, negativ könnte man vielleicht sagen, Pedanten hat, wie einen Herrn Winterkorn, wie einen Herrn Piech, die wirklich aufs letzte Detail versessen sind und da das Beste rausholen wollen und dass diese ganze Arbeit, auch ihre Arbeit in diesen Vätern reinfließt und am Ende wird es getilgt, wie erklärt man das denn auch, auch wenn ein Martin Winterkorn dann nichts mehr zu sagen hat, weil er zurückgetreten ist. Aber wie erklärt sich das denn innerhalb des Unternehmens, dass man da auch jetzt so viel Effort, so viel Arbeit reingesteckt hat und dass er dann am Ende trotz allem, auch wenn man Geld frei macht für die Zukunft und das vielleicht auch richtig war, das will ich gar nicht bestreiten, aber wie erklärt man das Mitarbeitern? Wie erklärt man das auch diesen wichtigen Leuten, die sonst diesen Konzern so lange und so intensiv auch gelenkt haben?
Ja, zunächst erstmal kann man sagen, dass es eine gemeinschaftlich getragene Entscheidung war. Ja, wir haben uns eben angeguckt.
Aber wer ist diese Gemeinschaft? Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, der Konzernvorstand wurde ausgetauscht, auf Winterkorn folgte dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit
Matthias Müller.
Und der war jetzt in dem Projekt ja jetzt nicht so richtig tief drin. Der schaute ja wahrscheinlich sogar eher aus der Porsche-Sicht noch drauf. Und ob Porsche das so toll fand, dass es da so ein Luxusding bei VW auch noch gab, weiß ich nicht, oder ob man überhaupt ein Gefühl dafür hat oder ob das einfach nur ein, die kosten Geld, raus damit. Also war da so eine Emotionalität auch da, dass man sagt, die, das will ich auch haben? Also taten die Entscheider das damals auch? Konnten die die Emotionalität mitbringen?
Natürlich, also auch da. Ich meine, der Phaeton war ja nun ein fester Bestandteil des Portfolios der Marke Volkswagen. Und natürlich gab es auch Kritiker im Hause. Sie hatten mir vorhin angesprochen, dass das, wenn man das Phaeton 1 Projekt als singuläres Projekt betrachtet, war der natürlich bei einer relativ geringen Stückzahl, einem hohen Investitionsvolumen dafür, für sich schwierig, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Wenn man aber heranzieht, dass der Phaeton eben dazu beigetragen hat, dass man die gesamte Positionierung der Marke Volkswagen hat anpassen können und er die technische Basis für die erste Generation des Bentley Continentals gewesen ist, da sieht das Ganze schon ganz anders aus. Der Gesamtblick ist eigentlich an der Stelle relevant, wenn man so ein Leuchtturmprojekt macht. Das ist anderen Marken, auch bei Audi und auch anderen Wettbewerbern, nicht anders gegangen, als sie das erste Mal in so ein Segment investiert haben. So, ja, und natürlich ist es so, dass es gab Kritiker und es gab eben Befürworter für das Auto. Und in der Summe der Fakten, die auf dem Tisch gelegen haben, hat man dann gesagt, da haben wir gemeinsam gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Mhm. Zwei wichtige Punkte. Erstens, ist es das richtige Signal in einer Lage, wo wir uns solchen, sagen wir mal, Belastungen und auch medialem Druck ausgesetzt gesehen haben, ein Luxusauto zu bringen? Weiß nicht. Und das andere ist eben zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch das Geld beisammen halten, um wichtige Zukunftsinvestitionen noch zu tätigen. Und das ist am Ende, die beiden Punkte waren am Ende ausschlaggebend. Und wir haben natürlich das in einer, das macht man in Gremien, ne? Das sind bei uns eben Produktgremien, in denen das am Ende.
Ach, ich weiß. Beerdigt man so ein großes Modell, sowas Wichtiges?
Kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie lange wir jetzt in Tagen gebraucht haben, aber wir haben so.
Aber ich würde Monate, sagen, wenn Sie Tage sprechen, von Tagen sprechen?
Na, Tage waren es nicht, aber es waren vielleicht 2-3 Monate oder so irgendwas, dann hat man das am Ende. Und das muss ja dann alles, wenn Sie in so einem Konzern sind, ist das ja alles miteinander verwoben. Sie haben zwei Plattformnutzer, den A8 und dann den Phaeton. Jetzt geht der Phaeton raus, jetzt muss der A8 alleine die Plattforminvestitionen tragen etc. Also das heißt, das musste man natürlich alles sauber rausrechnen und dann hat man sich zusammengesetzt im Gremium und darüber befunden, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Und wir haben befunden, wir machen das Auto nicht und geben das Geld, was wir nicht ausgegeben haben, dann in den Konzern zurück.
Okay. Jetzt rückblickend betrachtet, wir haben jetzt eine Handvoll ID-Modelle, die quasi, wenn man so will, subventioniert wurden von dem
Stoff. Zu einem Teil vielleicht, ja, genau.
Natürlich nicht voll. Ich meine, ich kann nicht 6 Modelle bauen auf Basis von einem, auch wenn es ein Premium-Modell ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mir aber überlege, dass man in dem VW ja seit jeher, wenn man so will, deswegen kam ja unter anderem auch Herbert Diess dann in den Konzern, der mittlerweile auch wieder nicht mehr da ist, um das Thema Rendite im VW-Konzern hochzuhalten. Mercedes beispielsweise fährt jetzt gerade das Thema, wir gehen auf Luxus, um mehr Rendite zu haben und schneiden unsere kostenden Volumenzöpfe ab. Weil sie sagen, kann ich mir das leisten, als Unternehmen ein Luxusmodell zu gehen? Die Strategie von ganz vielen Autobauern ist gerade, ja, unbedingt Luxus, weil mit Luxus verdienst du verdammt viel Geld im Vergleich. Mhm. Und eines ihrer Schwestermarken, Porsche, zeigt ja nichts anderes, als in den Exklusivitätsbereich zu gehen und dann wahnwitzige Renditen zu fahren. Wäre das für VW deshalb falsch, weil VW eigentlich Volkswagen heißt? Oder ist es für VW falsch gewesen, weil man sich das nicht gönnen sollte als
Also es ist zunächst erstmal aus meiner Sicht eine Frage der Markenpositionierung. Wo ist eine Marke positioniert? Mhm. Und machen wir uns nichts vor, die Marke Volkswagen ist eher als Volumenmarke positioniert, auch wenn wir ja versucht haben, über diese, was auch gelungen ist übrigens, über diese Modelle Touareg und Phaeton eben die Marke insgesamt auch über den jeweiligen Wettbewerb zu ziehen. Aber klar ist auch, dass wenn sie in diesem Luxussegment unterwegs sind, da ist die Marke VW in ihrer Strahlkraft anderen Wettbewerbern einfach mal, fallen mir so drei ein, die im selben Segment dann da unterwegs sind.
Die kommen auch alle zufällig aus Deutschland.
Da sind wir da der Angelegenheit einfach unterlegen. Das muss man doch auch fair sagen. So, und dann kommt man ja dazu, dass man, wenn man das von der Markenpositionierung nicht hergibt, dass man dann auch den Preis nicht erzielen kann, wie unser direkter Wettbewerber wäre die Mercedes S-Klasse gewesen. Mhm. Ja, den Preis hätten wir am Markt ja nicht erzielen können. Und so ist das dann so ein wirklich spannendes Thema. Wie kriege ich das überhaupt irgendwie hin? Und das ist eben bei einem Mercedes. Ich finde die Strategie jetzt auch spannend, die da fahren. Aber das ist ein bisschen anders, weil die sitzen seit Ewigkeiten in dem Segment drin und haben den Preis, den sie haben und sind
eben. Da fragt niemand mehr nach. Oder wie?
Das weiß ich nicht, aber es ist zumindest ja doch so, dass die einen deutlich höheren Preis erzielen können als wir. Und jetzt ja auch traditionell da relativ viel Volumen machen. Im S-Klasse-Segment ist das ja schon, im D-Segment machen die das meiste Volumen an der Stelle. Und zwar mit Abstand.
Und zwar ordentlich. Also.
Ja, und haben wir auch, das muss man jetzt ja auch mal sagen, ein beeindruckendes Produkt jetzt wieder auf die Beine gestellt. Das muss man schon sagen. Mhm.
Okay, zum Ende kommen, weil ich glaube, Sie haben auch gleich noch eine Vorstandssitzung, wenn ich es gehört habe. Wenn wir jetzt auf den Phaeton gucken, wir haben ihn vorhin gesehen beide, uns hat er beiden ganz gut gefallen. Finden Sie, er fehlt heute auf der Straße?
Also ich kann mein persönliches Statement hier an der Stelle natürlich machen und das ist ja Ihre Frage auch. Erstens würde ich sagen, er gefällt mir nicht nur ganz gut, sondern sehr gut und das Auto fehlt mir persönlich sehr. Ich hätte mich gerne darin fahren sehen, können Sie sich ja vorstellen. Und ich glaube, er hätte auch, jetzt mal abgesehen von dem, wie wir damals entschieden haben, er hätte nicht gestört, sondern er hätte sehr gut ins Straßenbild gepasst. Auch heute noch.
Alles klar. Dann bleibt zu hoffen, dass VW vielleicht nochmal so einen Schritt wagt. Sie haben ja was im Köcher, wie wir sehen. Und wir haben auch beide ja schon befunden, er sieht auch tatsächlich noch nicht alt aus, sondern irgendwie noch ganz gut. Ich glaube, kleine Modellpflegen könnte man machen, vielleicht ein bisschen weniger Ornament, damit er nicht ganz, bei für den chinesischen Markt kann das anders sein. An euch da draußen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns schreibt, euch das Auto mal genauer anguckt. Bilder wisst ihr, wo ihr sie findet, in den Shownotes und im Artikel auf automotorundsport.de. Schreibt uns gerne, wie ihr das Auto findet, was ihr vielleicht auch noch für Fragen habt zu dem Auto. Ich werde sie weiterleiten und ich bin mir sicher, wir bekommen von der Homburg auch die Antworten dazu durchgereicht, wenn es noch ein paar Details gibt, die wir gerne wissen würden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören an euch. Herr Homburg, vielen Dank für die ganze Zeit, die ganzen Erklärungen und die Einblicke in dieses leider vielleicht sogar, was ist vielleicht sehr sicher, leider verstorbene Fahrzeug noch vor der Geburt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.